ARD.
Lebensmittelverschwendung ist etwas, für das wir alle Verantwortung tragen. Landwirte, Erzeuger und Einzelhändler und vor allem Verbraucher. Das kann so nicht weitergehen, deswegen müssen wir uns alle an die Nase fassen und ein bisschen was dafür tun.
Also Lebensmittel wegzuschmeißen ist wirklich, wie sagst du immer so schön, schubst auch Pinguine von der Eisschorle.
Ja.
Also geht gar nicht.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Muckwitz.
Hallo ihr Lieben, mein Name ist Heidi Klum. Heute habe ich leider kein Foto für euch. Heute geht es nur um die Äußerlichkeiten hier in unserem Podcast 63 Hektar, den ihr hoffentlich alle in der ARD Audiothek hört, weil nur da ist das Leben in Ordnung.
Gott, oh Gott, Kuhlage, ich wollte gerade sagen, musst du dich noch einmal räuspern? Aber du warst Heidi Klum. Okay, dann passt es natürlich.
Ja, willkommen bei 63 Hektar, dem Podcast, der zwischen Landwirtschaft und Verbrauchern vermitteln will und der so ein bisschen mit Vorurteilen aufräumen möchte und die beiden Seiten wieder miteinander versöhnen möchte. Das ist unser Auftrag und nicht weniger.
Und unsere Leidenschaft auch. Jetzt müssen wir erklären, wer wir sind. Ich fange mal mit mir an. Ich bin die Landwirtin hier. Ich habe Agrarwissenschaften studiert und komme von einem konventionellen Ackerbaubetrieb aus der Nähe von Hannover. Und du da drüben auf der anderen Seite, du bist der Steti.
Ja, ich bin Andreas Kuhlage, Radiomoderator. Ich habe von Landwirtschaft keine Ahnung, wobei ich mittlerweile ein bisschen mehr verstehe, weil wir machen diesen Podcast ja heute in dieser Folge nicht zum ersten Mal. Du hast deinen Namen vergessen, Maja.
Oh, danke schön, dass du das nochmal ergänzt hast. Genau, mein Name ist Maja Muckwitz. Ich freue mich, dabei zu sein.
Ja. Du hast mir vorhin erzählt, du bist neulich erkannt worden.
Das allererste Mal, Kuhlage. Also, dass du erkannt wirst mit deiner Radiostimme, das kann ich mir vorstellen, oder? Wirst du oft erkannt?
Nee, meistens nicht.
Nein?
Also, nee. Also, an der Stimme erkennt mich keiner. Manchmal wird meine Mutter erkannt anhand ihres Namens. Und dann ist ihr das erst ganz unangenehm, aber später ist sie, glaube ich, auch ein bisschen stolz und geschmeichelt.
Ah, ja, ich saß auf der Insel Spiekeroog und da saß neben mir ein Mädchen, die mich an der Stimme erkannt hat und dann so ganz süß gefragt hat, ist das die Maja vom NDR? Und dann dachte ich, ja, ich bin die Landwirtin vom NDR.
Okay, nun bist du famous.
Naja. Auf Spiekeroog zumindest.
Ja. So.
Kuhlage, bist du bereit für meine Rubrik?
Ich sehe meinem Schicksal mutig ins Auge.
Majas Landwort.
Pass auf, was ist eine Fallzahl? Dazu muss ich in Klammern sagen, das ist ein Hekti-Wunsch. Also das hat sich ein Hörer von uns gewünscht. Wir hatten dieses Wort schon mal in der Radiorubrik erwähnt. Die ist ja auch jeden Samstag, das Landwort mit Maja. Und da hat es jemand nicht verstanden. Deswegen probieren wir es jetzt hier nochmal. Und vielleicht kannst du es ja besser erklären als ich. Also let's go.
Fallzahl ist die Zeit, die Zahl an Sekunden, die eine Kartoffel herunterfallen darf, bevor sie auf den Boden aufkommt und eine Druckstelle bekommt. Also, wenn sie von ganz oben heruntergeschmissen wird, sagen wir mal 2 Meter, dann hat sie eine Fallzahl von 1,5 Sekunden und dann ist sie angeditscht. Mhm. Wenn sie aber aus 20 Zentimetern Höhe nur runtergefallen lassen wird, dann hat sie eine Fallzahl von, sagen wir mal, 0,2 Sekunden und dann ist sie danach noch genießbar und wie neu.
Cute. Manches davon stimmt sogar. Und zwar, dass die Fallzahl in Sekunden angegeben wird.
Siehste?
Aber es ist eine, oder die Fallzahl, die gibt Auskunft über die Backfähigkeit von Getreidemehl. Und als du meintest, da fällt etwas runter, das ist auch richtig, nämlich bei dem Fallzahl-Methodetest, so nenne ich ihn jetzt mal, da wird ein Stab durch ein Stärkekleister fallen gelassen. Und die Sekundenzahl, die dieser Stab benötigt, ist sozusagen die Angabe über die Backfähigkeit. Am Ende, du hast jetzt ganz viele große Fragezeichen im Gesicht.
Ja,
gibt die Fallzahl Auskunft darüber, wie der Teig aufgeht, also über die Backfähigkeit des Mehls. Und wenn du jetzt fragst, ja, okay, was ist denn eine gute Fallzahl, dann kann ich dir sagen, Fallzahl wird generell zwischen 62 Sekunden und 500 Sekunden sein. Und das, was sich gewünscht wird, liegt ungefähr bei 240 Sekunden. Hat man das verstanden?
Nein.
Nein.
Nein. Also versuch es mir zu erklären, als wäre ich ein Dreijähriger.
Je niedriger die Zahl, desto schlechter die Teiggenbarkeit.
Okay, alles klar. Aber was hat es mit Runterfallen zu tun? Also
ich wollte dir gerade so ein bisschen erzählen, wie dieser Test abläuft.
Ja.
Und damit man den Namen sich so ein bisschen schneller merken kann. Weil ja Fallzahl, da ist ja schon der Begriff Fallen mit drin. Und es fällt ein Stab durch ein Stärkekleister, durch so ein Gemisch von Mehl und Wasser. Und diese Sekundenzahl die da gemessen wird, so. Ist die Fallzahl.
Ah, okay.
Ja.
Und da lässt man wirklich so ein Stück Eisen da reinfallen, oder was?
Ein standardisierter Stab. In Deutschland ist doch alles überall
gleich. In Deutschland wird es heute nicht mehr. Ah ja, okay. Ja, das mit dem Mehl ist ja auch so eine spannende Sache. Ich habe mich mal mit so einem Typen unterhalten, der alle 2 Wochen zu so einer Mühle fährt, weil er dort ein ganz bestimmtes Mehl kauft, mit dem er seine Brötchen backt. Weil er sagt, mit anderem Mehl geht es nicht.
Siehst du, da gefällt ihm wahrscheinlich die Fallzahl bei dem Mehl ja. ganz besonders gut.
Oh, das wird geil. Wenn ich den das nächste Mal treffe, sage ich, ja, sag mal, was hat denn das für eine Fallzahl? Und dann werde ich ihm das erklären und wieder eine Menge Eindruck machen.
Je niedriger die Zahl, also die Fallzahl, desto schlechter die Teigdehnbarkeit.
Ja. Mhm. Krass. Das lernt man nur bei 63 Hektar. Liebe Hektis, schreibt euch das hinter die Ohren. Das ist der Podcast, bei dem ihr Klugscheißerwissen gratis bekommt und auf der nächsten Party so richtig auf die Kacke hauen könnt.
So nämlich.
Ja. Und damit zu unserem heutigen Thema. Und es lautet, was ist falsch an krummen Gurken? Und da höre ich sie schon kichern. Hihihi, krumme Gurken. So Leute, muss ich mal was klarstellen. Also für alle, die hier sind, weil sie glauben, in diesem Podcast geht es heute um die normgerechte Aufarbeitung von männlichen äußeren Geschlechtsorganen. Nein!
Ach so Gott, daran habe ich gerade gar nicht gedacht.
Ernsthaft nicht?
Nein.
Das war sofort meine Assoziation, aber ich bin auch ein Junge, ne? Nein, es geht hier tatsächlich um Gemüse, um vor allem weggeworfenes Gemüse, weggeworfene Lebensmittel und warum die krummen Gurken keiner haben will. In Deutschland werden jedes Jahr 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das ist das Gewicht von 100 Kreuzfahrtschiffen. Ist das nicht Wahnsinn?
Das ist Wahnsinn. Wollen wir mal kurz auf uns schauen, wie es bei uns ist?
Also, ich gebe zu, bevor ich diese Zahl kannte, war ich auch ganz schön gedankenlos. Mittlerweile passe ich auf. Weil es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, das esse ich jetzt nicht mehr auf, komm weg damit. Sondern wenn man sich vor Augen hält, was da alles dahinter steckt. So dieses Brot, dieses Brötchen. Da, wie du schon gesagt hast, das Korn muss hergestellt werden. Da musste ein Acker bearbeitet werden. Mhm. Das musste gesät werden. Da haben sich Landwirte sehr viel Mühe gegeben. Es wurde bewässert, es wurde gedüngt, es wurde geerntet. Also sehr viele Ressourcen wurden da reingesteckt.
Bei uns wird es nicht bewässert, aber ja, bei vielen anderen Orten wird es schon bewässert. Ja.
Oder bei anderen Feldfrüchte, ne? Mhm. Und dann ist es eben nicht nur einfach ein Brötchen, sondern es ist irgendwie das Ergebnis eines aufwendigen, kostspieligen, intensiven Prozesses. Und dann Mülleimer rauf, weg. Und wir wollen der Sache auf den Grund gehen, wie kommt das zustande? Wo entstehen diese ganzen Mengen an Müll und wie kann man sie möglicherweise vermeiden? Und da geht es so ein bisschen darum, dass jeder, der Anteil hat an dieser Verwertungskette, auch seine Verantwortung übernimmt. Das sind zum einen die Verbraucher, das sind natürlich die Händler und das seid natürlich auch ihr, die Landwirte. Ne?
Wollte ich gerade sagen. Und wir in der Landwirtschaft, die es produzieren, vermarkten, lagern, auch verkaufen. Genau. Ja. Wo bei uns vielleicht auch da die Verluste sind und wo wir vielleicht auch wegwerfen müssen.
Wie ist es, wenn du jetzt daran denkst, ich koche eine Kartoffel und esse das nicht auf und schmeiße es weg? Was?
Also ich muss sagen, da würde ich mich noch relativ gut drin einschätzen. Ich bin ja mit meiner Großmutter aufgewachsen in einem 3-Generationshaus und die ist wirklich immer noch in unsere Küche gekommen und hat dann so die alten Knuste, also das, wie nennst du das, Kruste, die letzte Scheibe vom Brot, hat sie immer noch mit hochgenommen, die schon so steinhart war und hat die dann noch mit ihren alten Zähnchen gegessen und hat immer alle Lebensmittel, wo sie so merkte, die werden wir jetzt nicht mehr essen, irgend so einen offenen Joghurt und so weiter, hat sie noch in die Salatsoße verwertet und so weiter. Und das hat mir so ein bisschen beigebracht, da so ein bisschen das auch zu machen. Also ich esse heute gerade auch zum Beispiel, oder nee, das war gestern, habe ich abgelaufene Mozzarella gegessen. Also ein Milchprodukt abgelaufen. Aha. Und da verwende ich dann einfach nochmal mein Näschen, schmecke und probiere ein Stückchen. Und wenn ich dann das Gefühl habe, es geht, dann esse ich das auch noch. Und dadurch, dass ich auch so viel am Reisen bin und da sowieso die Qualitätsstandards nicht so hoch sind wie bei uns, denke ich mir immer, es tut mir vielleicht nochmal ganz gut, wenn ich etwas esse, was jetzt nicht mehr Top-Standard hat, um mich einfach so ein bisschen dem anzutrainieren und mich nicht so zu verwöhnen.
Ja.
Dafür habe ich eigentlich nie so ein Reisebelly, dass ich irgendwie über der Kloschüssel hänge, weil ich immer das Gefühl habe, da bin ich so ein bisschen schmerzbefreit. Ah, also Mindesthaltbarkeitsdatum überschreite ich echt gnadenlos. Aber wo ich wirklich schlecht drin bin, jetzt als Verbraucherin, ist Einkaufen. Ich kaufe nicht mit viel Bedacht ein. Ich gehe ganz oft schnell einkaufen und hungrig einkaufen. Dann sind das so spontane Handgriffe, die ich mache, nur weil ich da jetzt in dem Moment Bock drauf habe. Und am Ende weiß ich, ich kriege jetzt alles gar nicht so schlau verkocht oder ich bin doch das Wochenende weg und bin gar nicht da. Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen was besser machen. Wie sieht's bei dir aus?
Na, ich muss immer an meine Mutter denken. Die hat 4 Kinder großgezogen und einen Ehemann, den hat sie auch großgezogen. Aber die musste 5 Leute und sich selber natürlich satt kriegen. Und ich hatte immer das Gefühl, die ist am Montag einkaufen gegangen und wusste genau, was es bis Sonntagabend zu essen gibt.
Ja.
Und dann hat die dafür eingekauft. Und ich habe es selten erlebt, dass sie mal gesagt hat, oh, uns fehlt jetzt noch Sahne oder uns fehlt mal irgendwie jetzt noch eine Möhre oder so, geh mal los. Das war irgendwie alles immer da. Und die hatte einfach einen viel besseren Plan und da wurde auch nichts weggeschmissen. Also wenn es Spargel gab zum Beispiel, dann wurde die Schale natürlich noch ausgekocht und da wurde eine Suppe draus gemacht.
Ja, auch.
Und all solche Sachen. Und es wurde alles verwertet. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass so bei der älteren Generation so dieses Wertbewusstsein für Lebensmittel noch ganz anders ist oder war als bei uns.
Ja.
Aber worauf meine Frage eigentlich hinaus gezielt hat, war: Wenn du jetzt sehen würdest, wie ich Kuhlage, ich sag mal so eine gekochte Kartoffel, die Hälfte davon wegschmeiße, weil ich sie nicht aufesse, was macht das mit dir? Ist das so, dass du in dem Moment denkst, nein, das ist das Produkt meiner Arbeit, du Schwein, schmeiß es nicht weg? Denkst du da manchmal drüber nach, dass Leute das, was du mit deinen Händen herstellst, einfach so wegschmeißen?
Ja, darüber, also jetzt auch gerade, wenn du es erzählst, einfach nur, weil du es nicht auf isst, kannst du doch in den Kühlschrank stellen und am nächsten Tag als Bratkartoffel oder so nochmal verwerten. Also da würde ich jetzt fassungslos neben dir stehen.
Ich mache das nicht.
Ich spreche ja hier eigentlich oftmals als Landwirtin, aber ich darf ja nicht vergessen, dass ich auch Verbraucherin bin und heute möchte ich mich auch mal sehr auf deiner Seite mitstellen. Denn ich denke, da kann ich auch noch sicherlich einiges besser machen. Aber wie du schon sagst, also Lebensmittel wegzuschmeißen ist wirklich... Wie sagst du immer so schön, schubst auch Pinguine von der Eisschorle?
Ja.
Also geht gar nicht, genau.
Guck mal, ich habe hier noch eine Zahl. Die Primärproduktion hat an der Gesamtabfallmenge einen Anteil von 2%. Also das seid ihr, Landwirtschaft.
Ja.
So. Das sieht jetzt erstmal wenig aus, aber es sind immerhin noch 0,2 Millionen Tonnen, sind 200.000 Tonnen im Jahr. Ist immer noch eine ganze Menge. Und eine andere Studie sagt zum Beispiel, dass bis zu 30% der produzierten Lebensmittel, also Gemüse, Obst und Gemüse zum Beispiel, direkt auf dem Feld bleiben, weil man sowieso schon weiß, das können wir nicht verkaufen, weil die Gurke eben zu krumm ist.
Richtig.
Wie ist das bei euch?
Genau, also wir zum Beispiel, ich kann jetzt ja nur für den Bereich sprechen, den wir auch bedienen, das sind zum Beispiel Kartoffeln. Und da ist schon ganz richtig, dass ca. 25% auch aussortiert werden. Das ist auch eine öffentliche Zahl dazu. Das heißt, alles, was befleckt ist, was gekeimt hat oder was zu dreckig ist, zu krumm ist, wird aussortiert oder angeditscht ist. Ich glaube, darum geht es auch viel mehr, weil dann würden auch die anderen Kartoffeln zum Beispiel in der Lagerung mitverderben.
Okay.
Und deswegen können wir das nicht, wird uns auch gar nicht abgenommen.
Warum nicht? Also ich sag mal, so eine kleine schrumpelige Kartoffel ist ja trotzdem lecker. Warum nimmt ihr euch keine ab?
Ich habe jetzt zum Beispiel, das war jetzt zuletzt bei uns eine Herausforderung, da hatten wir zu große Kartoffeln. Da denkt man ja erstmal, okay, was ist jetzt das Problem mit zu großen Kartoffeln?
Wie war das mit den Bauern? Ich sag es nicht.
Da war es so, dass der Händler, der uns das abnehmen wollte, natürlich seine ganzen Schnittmaschinen, also die Kartoffel am Ende zur Pommes verarbeitet, natürlich auf eine bestimmte Größe eingestellt hat und die Förderbänder und alles Mögliche auf diese Normgröße eingestellt ist. Und wenn dann unsere dicken Kartoffeln da ankommen, dann würde das ganze Gerät in dem Sinne sozusagen verstopfen. Und deswegen konnte er die gar nicht annehmen. Aber was, das ist dann...
Was habt ihr damit gemacht?
Die werden uns dann trotzdem abgenommen, aber sie werden nicht bezahlt. Also sozusagen für uns machen wir da ein Minusgeschäft.
Das heißt, ihr erntet extra große Kartoffeln?
Ja, wir haben sie ja nicht absichtlich extra groß, ne? Aber die waren dann eben zu groß. Wir haben den perfekten Erntezeitpunkt dafür verpasst. Vielleicht konnten wir nicht aufs Feld, weil es zu nass war oder es gab andere Gründe. Und dann ist die Kartoffel eben größer und größer geworden und hat nicht mehr dem Vertrag entsprechend gepasst.
Das ist so für so Verbraucher wie mich, ist das unvorstellbar. Da hat man irgendwie das perfekte Produkt eigentlich und dann will es keiner haben, weil es dann doch nicht perfekt ist, weil es nicht perfekt passt. Verrückt.
Ja.
Ja. Und sag mal, was macht ihr, damit es gar nicht erst dazu kommt? Also könnt ihr überhaupt im Vornherein oder während des Prozesses, sag mal, darauf achten, dass es am Ende nicht so viel Schwund gibt, Verlust oder Abfall oder Müll? Und wie macht ihr das?
Kulager, wir haben ja eben über die Kartoffel gesprochen. Wir auf unserem Betrieb haben ja auch aber zum Beispiel Getreide. Vielleicht fange ich jetzt mal mit dem Beispiel Getreide an. Und da sieht es so aus, dass wir mit modernen Mähdreschern arbeiten. Das heißt, die Mähdrescher haben heutzutage auch solche Systeme, dass sie sich automatisch anpassen und genau wissen, wie viel Ernteverluste es in dem Moment gibt. Früher musstest du das alles noch händisch machen. Heute hast du auch noch mal eine digitale Anzeige, die dir noch während des Dreschens erzählt, okay, jetzt passt es doch nicht mehr, müssen es noch mal nachregeln. Also da allein durch neue Technik ist immer wieder eine gute Lösung, um Verluste zu minimieren.
Ja.
Dann hätte man natürlich auch Verluste, wenn am Ende, wenn du es endlich vom Feld hast, dein Getreide, und dann lagerst, wenn es einem da verschimmelt. Also auch da haben wir Trocknungsanlagen, Belüftungsanlagen, eine Temperaturregelung, damit das Getreide zu perfekten Bedingungen gelagert wird und wir nicht da auch schon wieder Verluste haben. Das sind natürlich alles Kosten, in die wir investieren, um am Ende ja diese Top-Qualität eben anbieten zu können.
Oh wow, da muss man irgendwie ganz schön vorausdenken und sehr viel Geld reinstecken, ne?
Ja.
Ja.
Also wirklich solche Lagerhallen, da steckt schon wirklich eine Menge Geld drin.
Ja.
Und auch eine langfristige Planung, ne? Du musst ja dann auch wissen, dass die auch gebraucht wird in den nächsten 20 Jahren, weil du die so lange abschreibst und da so viel Geld investiert hast.
Ja. Und dann kriegt man zu dicke Kartoffeln und dann will sie keiner haben.
So sieht's aus.
Ja, das ist so mit diesen Normen in Deutschland und in Europa überhaupt ist das ja so ein Ding. In Deutschland wollen alle immer nur die schönste Kartoffel, den glänzendsten Apfel, die geradeste Gurke haben. Und deswegen kommen so ein paar krumme Sachen auch gar nicht bei uns in den Handel, weil sie einfach keiner haben will. Die kleinen hässlichen Dinger, die bleiben liegen, obwohl sie genauso lecker sind. Und über dieses Problem habe ich mich mal mit Thomas Schmidt vom Thünen-Institut in Braunschweig unterhalten. Das Thünen-Institut ist ein Bundesforschungsinstitut, das zum Bundesernährungsministerium gehört. Und Thomas Schmidt beschäftigt sich unter anderem mit Lebensmittelverschwendung. Und das ist halt ein großes Problem. Und wir haben ihn gefragt, welche Anforderungen zum Beispiel der Handel an Obst und Gemüse stellt, die über diese Lebensmittelvorgaben hinausgehen, die es ohnehin schon gibt.
Es werden neue Grenzwerte festgelegt, genau für Kaliber, also sprich Größe, Masse, Gewicht und so weiter, damit sie passend für uns an Normen, so wie wir das gewohnt sind, angepasst werden und auch zum Teil in die Kiste passen. Darum geht es bei krummen Gurken, da geht es bei großen Kürbissen drum, damit alles ganz passend der Verpackung gerecht wird. Das verursacht natürlich Ausschuss in der Vorkette. Und das sind die Ansprüche darüber hinaus. Die haben Gründe, wie ich eben schon eine nannte, sie müssen in die Kiste passen, die dafür vorgesehen ist. Und es muss auch dem Anspruch des Konsumenten und Konsumentin passen. Sie sollten nicht zu groß, nicht zu klein sein.
Ja, nicht zu groß, nicht zu klein, möglichst gerade, möglichst schick, möglichst passend. Also da werden Früchte und Gemüsesorten perfekt konfektioniert für uns Verbraucher. Aber welche Folgen hat das eigentlich für die Landwirtschaft und für die Umwelt?
Naja, wir produzieren nicht nur Lebensmittelverschwendung in der Vorkette, hauptsächlich in der Landwirtschaft, sondern dort wurden Ressourcen eingesetzt, also Düngemittel, Pflanzenschutzmittel und so weiter, die dadurch verschwendet werden.
Ja, das ist es nämlich, ne? Da wird so viel reingesteckt und am Ende kauft es keiner und will es keiner haben. Aber diese ganze Lebensmittelverschwendung, das ist ja ein Thema, an dem so viele Akteure beteiligt sind. Wer trägt denn da die Verantwortung für?
Alle. Alle tragen eine Verantwortung an dieser Verschwendung von Ressourcen. Sowohl wir, Privatpersonen, die wir immer die schönsten und besten Möhren und Äpfel aus der Kiste rausnehmen, und natürlich auch der Handel selbst, der das erstmal anbieten muss und auch entsprechend bewerben muss, zu sagen, hier eine kleine Kartoffel und ein kleiner Apfel schmeckt genauso gut und auch welche mit Makel schmecken genauso gut. Bitte konsumiert dieses.
Ja, die UN, also die Vereinten Nationen, haben sich zum Ziel gestellt, bis 2030 die Lebensmittelverschwendung zu halbieren. Was wäre denn Ihr Lösungsansatz dafür?
Der Lösungsansatz ist, es wird mehr angeboten an zweiter Wahl und wir als Privatperson kaufen das auch ein. Das ist sehe ich im Moment nicht so. Im Moment wird noch hauptsächlich das Beste aus der Kiste genommen und auch wenig zu wenig von zweiter Wahlware vermarktet und auch angenommen. Der Preis spielt eine ganz, ganz zentrale Rolle. Nur muss man dazu sagen, dass die Gewinnmarge in der ersten Wahl natürlich größer ist als in der zweiten Wahl Ware. Und deshalb ist es auch kein Anreiz für einen Händler, da jetzt wirklich viel zweite Wahlware anzubieten. Das ist bei hochpreisigen Produkten anders. Ich mag ein Beispiel nennen, Spargel. Wir haben beim Spargel einen anderen Ansatz, beziehungsweise wir haben beim Spargel ein sehr hochpreisiges Produkt, weshalb zweite Wahlware auch zum Zuge kommt. Das ist ein sehr gutes Beispiel. Und beim Spargel haben wir zusätzlich noch den Effekt, dass gerne regional und saisonal eingekauft wird. Und genau dieses positive Beispiel sollten wir auf andere Produkte, Fruchtarten, Gemüse, Obst übertragen.
Tja. Regional, saisonal. Ja, wir müssen alles so machen wie mit dem Spargel, also möglichst teuer. Das könnte man jetzt denken, wenn man Herrn Schmidt so zuhört, aber das kann es ja auch nicht sein. Aber tatsächlich gibt es eine interessante Studie von der Uni Kassel. Die haben sich mal angeguckt, wozu Verbraucher bereit wären. Und da hat man sich jetzt erstmal an die ökobewussten Verkäufer gerichtet.
Fühlst du dich damit angesprochen?
Bisschen schon, aber mir ist natürlich klar, dass die ökobewussten Käufer immer ein bisschen mehr auf Tasche haben und deswegen auch wahrscheinlich bereit sind, ein bisschen mehr Geld zu bezahlen. Aber interessantes Ergebnis.
Wieder werden diese als Gutmenschen dargestellt, nur weil sie jetzt Öko kaufen. Okay, erzähl.
Ja, nee, ich glaube, jeder würde im Grunde mehr Geld bezahlen, wenn er es könnte. Aber ich muss einsehen, dass viele einfach ein bisschen weniger Tasche haben und dann denken, werde ich satt oder rette ich die Welt? Und dann sagen sie, na, lieber satt werden. Ne? Mhm. Aber zurück zu dieser Studie, die hat was ganz Interessantes herausgefunden. Die Frage war, warum wollen wir alle immer den glänzenden Apfel und die gerade Gurke?
Ja.
Und dann haben sie erstmal gesagt, also grundsätzlich ist der Verbraucher bereit, auch eine krumme Gurke zu akzeptieren. Und es ist sogar so, dass sie allermeist mit einer krummen Gurke eher Nachhaltigkeit, ökologische Landwirtschaft verbinden und so. Das ist die Gurke,
weil es
die
eben so unperfekt ist, ne? Ja. Und noch so nach Natur aussieht.
Ja. Genau, das ist die Gurke, von der, die hat ein gutes Leben geführt, ne? Die hat sich entwickelt individuell, die hat Spaß gehabt mit ihren Gurkenfreunden auf dem Feld. Und jetzt am Ende ihres Lebens biegt sie auf die Zielgerade ein, freiwillig natürlich und das natürlich krumm und deswegen wird sie gerne gegessen. Das glauben die Leute so. Das heißt also, es gibt grundsätzlich ein ökologisches Bewusstsein, was verknüpft ist mit dieser Unperfektheit. Das ist das eine. Das andere ist, dass man herausgefunden hat, wenn man Kindern frühzeitig beibringt, dass krumme Gurken und zweibeinige Möhren, indem man sie beispielsweise selber anbaut, wenn man denen das beibringt, dass sie dann später auch eher bereit sind, diese Gemüsesorten zu kaufen oder diese unperfekten Gemüsesorten, weil sie es gelernt haben. Das heißt,
wollte ich gerade sagen, Gewohntes, ne?
Ist so, ne?
Ja.
Marketing am Ende, es ist alles. Wir haben irgendwie
Bildung ist das Stichwort an dieser Stelle.
Ja.
Und Aufklärung.
Ja.
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil innerhalb dieser Problematik vom Wegschmeißen.
Ja, also das macht mir zumindest ein bisschen Hoffnung, dass ich sage, okay, wenn wir alle ein bisschen umdenken und mehr auf die inneren Werte achten.
Ja.
Das wünschen wir uns doch alle.
Das wünschen wir uns alle.
Ja, dann wäre das doch schön. Die Frage, die sich mir dann trotzdem stellt, kann man damit Geld verdienen? So, und ich glaube, da hast du was rausgefunden. Du hast mit jemandem gesprochen, der versucht, sowas zu vermarkten, ne?
Ganz richtig. Ich habe mit Katharina gesprochen, Katharine Weidinger aus Nürnberg und sie ist auch Gemüsebäuerin. Und von ihr wollte ich wissen, lohnt sich wirklich der Verkauf von günstiger B-Ware?
Ja, das lohnt sich sehr wohl für unseren Betrieb, die B-Ware anzubieten, weil wir sehr hochpreisige Produkte produzieren. Wir produzieren Tomaten, Gurken, Paprika und Auberginen überwiegend und Salate im Gewächshaus und bei dem Fruchtgemüse ist der reguläre Preis doch relativ hoch und so bieten wir die B-Ware zum halben Preis an. Wenn man jetzt einen Salat hat, der dann eben faul oder schlecht ist, den kann man viel schlechter vermarkten als eine Tomate, die einfach von sich aus schon teureren Grundwert hat und dann eben mit Flecken oder mit Fehlern, Dätschern, Einkerbungen, ungleichmäßige Früchte, alles das, was der Handel eben so nicht haben will, einfach günstiger anbietet an eben auch an den Verbraucher. Man muss mehr sprechen mit dem Kunden, man muss es wirklich auch anbieten und vermitteln und eben sagen, Mensch, die Hausfrau, die kann eben auch den Paprika mit Sonnenbrand ausschneiden und einkochen oder den kann man fürs Gulasch genauso nehmen wie den erste Wahl Paprika.
Siehst du, sie hat es auch nochmal gesagt, dass es auch an Bildung liegt. Dann wollte ich natürlich noch von ihr wissen, woran liegt es denn, dass lieber die geraden Gurken gekauft werden, anstatt die krummen?
Ich denke, dass es am Handel liegt, dass die Gurke eben gerade sein muss. Ist einfach für den Handel besser kalkulierbar, besser planbar, wie wir das vermarkten kann. Das ist natürlich auch eine Handlingssache. Ich habe Supermärkte auch am Großmarkt, die B-Ware anbieten, aber die müssen das von sich aus wollen und die großen Lebensmittel-Einzelhandelsketten, die haben das auch alles automatisiert und können natürlich schlechter so eine Charge B-Ware vermarkten einfach auch. Und deswegen wird dem Kunden nur erste Sahne angeboten. Für den Handel ist es anstrengender und der Kunde, denke ich, würde das durchaus auch annehmen, wenn das ordentlich ausgezeichnet ist. Das ist auch ein Problem mit der Auszeichnung. Man muss im Laden dann zweierlei Preise ja auch anbieten und der an der Kasse weiß dann wieder nicht, ist das jetzt, wie krumm ist der Gurken denn? Ist der noch gerade oder gehört er schon zu den Krummen?
Ist er noch gerade oder gehört er noch zu den Krummen?
Cool, da habe ich dir jetzt auch nochmal einen Test mitgebracht. Du bist heute...
Das Testobjekt.
Nicht nur heute, sondern sehr oft, aber heute vor allem. Und zwar habe ich dir ein paar Gemüse- und Obstsorten mitgebracht und du kannst mir mal verraten, wie du die zu Hause lagerst. Ob im Kühlschrank oder nicht im Kühlschrank.
Okay, los geht's.
Wo lagerst du deine Gurken?
Im Kühlschrank tatsächlich. Ja.
Falsch.
Falsch?
Ja. Die Gurke gehört nicht in den Kühlschrank.
Ach was.
Da wird sie nämlich ganz wässrig. Und das gefällt ihr nicht so gut wie... Du musst es eigentlich immer so lagern, wie du es auch einkaufst. Also wenn es im frische Bereich ist, ist es ja auch nicht im Kühlschrank. Ist ja nicht gekühlt.
Ach so.
Wie sieht's aus mit Möhren?
Kühlschrank.
Falsch.
Auch wieder falsch?
Ja, auch falsch.
Ich tue mal alles im Kühlschrank.
Zwiebeln.
Die lasse ich bei mir in so einem Hängenetz.
Ja, richtig.
Ja, sehr gut.
Avocados?
Die liegen auch da in diesem Hängenetz.
Richtig. Tomaten?
Kühlschrank.
Falsch.
Oh.
Auch die müssen nicht in den Kühlschrank. Kaufst du ja auch nicht so, dass sie gekühlt gekauft werden. Daran kann man sich immer orientieren.
Ah. Du, ich gehe hier so schlau raus aus diesem Podcast. Und ich finde das spannend, was wir von Frau Weidinger gerade gelernt haben, dass in den Supermärkten das krumme Gemüse nicht verkauft werden kann. Jetzt könnte man ja mal sagen, die Supermärkte sind an allem schuld.
Sagen wir aber natürlich nicht.
Sagen wir natürlich nicht. Wir haben ja auch mit ihnen gesprochen, mit zwei Vertretern von Supermärkten und die sagen, naja, was sollen wir machen? Der Verbraucher will es so und wenn wir da krumme Sachen hinlegen, dann bleiben die liegen, die müssen wir am Ende wegschmeißen. Wir können es nicht verkaufen.
Ich habe auch ein Beispiel von einem befreundeten Nachbarn, der Zwiebeln vermarktet an einem Lebensmitteleinzelhandel und der sagt eben auch, wenn die Zwiebel zu dreckig da angeboten wird, dann wird die zu dreckige Zwiebel auch nicht gekauft und deswegen wird ihm auch die zu dreckige Zwiebel nicht abgekauft als Landwirt. Und eigentlich ist das, also es hat noch mehr Nachteile, weil je säuberer man die Zwiebel macht, desto weniger ist sie auch geschützt, ne?
Ja.
Und desto mehr wird sie wieder angeditscht und hat Schäden und wird wieder und verdirbt schneller. Also es ist dann so eine Folgekette von dem Problem, dass man die Zwiebeln so krass säubern muss.
Also nochmal ein anderes Beispiel. Kopfsalat und Kohlrabi wird zum Beispiel am Stück oft verkauft oder pro Stück mit dem Stückpreis.
Ja, ja.
Sie sind oft unterschiedlich groß.
Ja.
Kosten dasselbe. Wenn du in den Supermarkt gehst, ich sag mal so Single Maya, kauf für sich einen Kopfsalat und du bezahlst 1 Euro das Stück.
Ja.
Als Beispiel. Mhm. Welchen nimmst du dann?
Du willst jetzt hören, den allergrößten.
Aber die meisten denken ja so, ja, ich will das meiste fürs Geld und die Hälfte davon esse ich nur und schmeiße den Rest weg. Das heißt, es wäre doch auch sinnvoller, als Handel zu sagen, man macht es zum Beispiel nach Gewicht.
Also da zum Beispiel wäre es ja sinnvoll, wenn ich denke, okay, für wie viele Personen kaufe ich ein und was kann ich am Ende verwerten und nicht, dass ich nur auf den Preis schaue und mir denke, okay, wo kriege ich das meiste davon, ne? Sondern wirklich den ehrlichen Gedanken, wie viel davon kriege ich verwertet.
Genau, und Hinweis an den Handel, Leute, Kopfsalat und Kohlrabi vielleicht nicht mit Stückpreis, sondern vielleicht auch nach Gewicht, weil ich meine, für jede andere Frucht müssen wir es ja auch machen. Dann würde ich vielleicht die kleinere kaufen, weil ich weiß, ich verbrauche die nur und bezahle auch dafür. Ansonsten sagt uns der Handel natürlich, sie tun alles, was in ihrer Macht steht, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden.
Zum Beispiel schreiben sie auf jedes Produkt den Mindesthaltbarkeitsdatum oder das Mindesthaltbarkeitsdatum. Und da wollte ich dich jetzt mal fragen, was hat das für eine Wirkung auf dich?
Also früher war das für mich Gesetz. Das war das heilige Gesetz in meinem Kühlschrank. MHD, heute abgelaufen, morgen giftig. Und dann habe ich das weggeschmissen, bis ich mal in einer, bei der Tafel ausgeholfen habe und von den Leuten gelernt habe, das muss man nicht alles wegschmeißen.
Ja.
Das ist sehr, sehr viel länger gut. Und man muss da, wie du vorhin schon gesagt hast, seinen Instinkten vertrauen, ne?
Genau, also wichtig dabei ist, dass es natürlich ordnungsgemäß gelagert wurde und auch verschlossen ist. Und dann kannst du wirklich die Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum nochmal ordentlich überziehen. Ich habe dir mal ein paar Produkte mitgebracht, wo ich denke, dass die jeder im Kühlschrank hat oder zu Hause hat. Und da wollte ich mal schauen, was du denkst, wie lange man die nach dem Haltbarkeitsdatum noch essen kann. Mhm. Wir fangen an mit Eier.
Eier. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, aber ich mache mittlerweile immer den Test.
Sehr gut, der wie geht.
In ein Glas Wasser nehmen, Ei reinlegen, wenn es runterfällt auf den Boden, ist alles gut.
Ja.
Wenn es ganz bis nach oben steigt, besser nicht mehr.
Genau, weil dann hat es schon Gase gebildet im Ei. Genau, also Eier kann man mindestens noch 2 Wochen nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum verwenden. Mhm. Wie gesagt, auf eigene Gefahr, aber das ist jetzt hier so die Empfehlung, die ich gelernt habe. Wie gehst du mit Trockengewürzen um, die ein Haltbarkeitsdatum haben?
Boah, ich glaube, die sind so wie Himalaya-Salz, sind ewig.
Ja, mehrere Monate haltbar. Ja. Ich würd sagen, unendlich haltbar. Ja, ich achte da gar nicht drauf. Säfte?
Unverschlossen?
Mhm.
Ich kaufe die nicht, muss ich sagen. Aber ich würde mal sagen, so 2 Monate.
Genau, mehrere Wochen bis Monate. Letzter Test noch, Bier.
Das kann ich nicht sagen. Das ist schon weit vor dem Haltbarkeitsdatum, ist es längst weg bei mir. Hat gar keine Chance, da in die Nähe zu kommen. Tatsächlich habe ich mal verdorbenes Bier gesehen. Das flockt dann so aus, nicht so schön. Aber es dauert, glaube ich, über ein Jahr.
Ja, genau. Es ist wirklich mehrere Monate haltbar. Jetzt habe ich noch unendlich haltbare Lebensmittel, die ich hier einmal kurz droppen will. Zucker, Salz, Honig, Reis, Nudeln, in Klammern ohne Eier, Schnaps und Wasser. Ich habe neulich jemanden gesehen, die hat Wasser zurückgebracht, weil sie gesagt hat, das Mindesthaltbarkeitsdatum wäre ja schon abgelaufen.
Es ist so wirklich wie dieses Himalaya-Steinsalz, was seit 10.000 Jahren im Berg ist und dann buddelt es jemand aus und sagt, in 7 Monaten ist es abgelaufen. Ich denke so, Leute, habt ihr sie noch alle? Ja, das Mindesthaltbarkeitsdatum. Ich glaube aber, dass man da auch dran rumschraubt. Man will das irgendwie ein bisschen aufbohren, weil man festgestellt hat, darüber kann man die Lebensmittelverschwendung auch ein bisschen steuern.
Ja, und ich finde das halt einfach mal, dass man sich das mal wieder selbst zur Aufgabe macht, mal selbst zu schauen, ist dieses Produkt, was ich jetzt hier noch zu Hause habe, wirklich noch gut?
Ja.
Ne?
Also wir haben bisher gelernt, die Landwirte tun ihr Möglichstes, das hast du gesagt, die Lebensmitteleinzelhändler tun was, indem sie zum Beispiel Lebensmittel an die Tafeln weitergeben und zum Beispiel an so Plattformen wie Too Good To Go spenden. Das ist, Lebensmitteleinzelhändler können dort ihre unverkauften Lebensmittel in so Boxen anbieten und du kannst die verschiedenen Boxen kaufen, kannst sie dir dann vor Ort abholen oder zuschicken lassen.
Die App heißt Too Good To Go.
Good to go.
Ich glaube, da machen auch ganz viele Bäckereien und Restaurants und so weiter mit. Also das ist eine echt coole Sache. Ich habe viele Freunde in der Stadt, die das machen. Und da hat man dann natürlich nicht in der Hand, was man da für ein Paket bekommt. Kann natürlich sein, dass du dann da Hundefutter drin hast, gar keinen Hund hast oder Schokolade mit Nuss und du bist gegen Nuss allergisch. Und deswegen finde ich voll cool, wenn man da mit dem Haus, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ob du mit deinen Nachbarn innerhalb deines Hauses irgendwie eine WhatsApp-Gruppe hast. Aber die zum Beispiel von der Freundin, von der ich spreche, die haben dann alle zusammen eine WhatsApp-Gruppe und schieben sich dann so die Lebensmittel hin und her. Und die machen also richtig professionell Foodsharing da.
Ja, Foodsharing. Da gibt es auch bei Facebook-Gruppen und so. Und auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft gibt es eine Aktion, die nennt sich Zu gut für die Tonne. Da kann man auch jede Menge Informationen kriegen, wie man Lebensmittel sparen kann und wo man Lebensmittel bekommt, die eben eigentlich weggeworfen werden sollen. Das ist jetzt das, was Handel tun kann und was Landwirte tun können. Es gibt ja auch Möglichkeiten, jetzt über so direktvermarktungsmäßig Sachen direkt vom Erzeuger zu bekommen.
Darüber haben wir ja schon mal eine gesamte Podcast-Folge zusammen gequatscht.
Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also, wenn ihr gute Produkte direkt vom Landwirt haben wollt, mit Produkten, sagen wir so, Gemüse, Obst, was auf dem Feld verrotten würde, weil es eben hässlich ist und schrumpelig, dann gibt es da ein paar Plattformen. Ich stelle euch mal 2 vor. Rübenretter.
Jawohl.
Der Name ist schon geil. Ne?
Ja, das ist echt gut. Und Retterinnen.
Retter und Retterinnen. Ja, das sind tatsächlich so Sachen, die sind schon auf dem Feld aussortiert worden, weil man weiß, kein Einzelhandler will die haben. Und dann kann man sich da so Boxen bestellen und dann kann man diese Rüben und andere Gemüsesorten retten. Dann gibt es auch noch etwas für Leute, die es noch ein bisschen ökologisch nachhaltiger wollen. Das
Was
ist
denn?
Etepetete. Mhm. Etepetete heißt es.
Den Namen magst du, ne?
Ja, und da ist alles auch noch voll Bio. Also da ist wirklich, das gibt sofort 5 Sterne auf dem guten Gewissensskala. Das
ist ja wieder dein Moment im Podcast, ja, dich für deine Bio-Leute da einsetzt. Sehr schön.
Ja, aber es ist ja wichtig, ne? Ich meine, wir müssen mit dem Problem umgehen. Bisher haben wir auch immer nur über Gemüse geredet, aber das Gleiche gilt ja auch für Fleisch. Also es wird so viel Fleisch.
Oder auch für verarbeitete Produkte.
Genau.
Ne? Also das Ganze, was man sich irgendwie schon so fertig, Convenience nach Hause schleppt, Käseaufschnitte.
Käse, da ist so viel Arbeit reingeflossen, so viele Ressourcen. Wir haben ja schon oft darüber gesprochen, 80% der Treibhausgase aus dem landwirtschaftlichen Bereich gehen auf das Konto von Erzeugung tierischer Produkte, also Milch, Fleisch, Eier und so weiter. Und wenn man das dann einfach wegschmeißt, sein halbes Schnitzel, weil es einem nicht mehr schmeckt, dann muss man wissen, dass man sich damit an der Umwelt und der Nachhaltigkeit vergeht. Dann nimm das kleine Schnitzel.
Ja, und das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung, die sich im Lebensmitteleinzelhandel entwickelt, dass es überhaupt erstmal kleinere Produkte gibt. Ne? Also ich glaube, es gibt jetzt auch schon die eben nicht mehr ein großes Stück Butter, sondern ein kleineres. Es gibt jetzt auch diese kleineren Milchverpackungen, weil man eben weiß, es gibt so viele Single-Haushalte. Also man versucht schon darauf zu reagieren, einfach nicht mehr so große Mengen anzubieten.
Und das ist jetzt ein absoluter Insider-Tipp. Du machst dir den Einkaufskorb nur mit Single-Produkten voll und wartest dann an der Kasse, bis eine geeignete Person vor dir oder hinter dir steht und dann lädst du das genüsslich auf. So, und dann,
der Podcast für Single-Tipps, Dating-Tipps.
Das ist hier irgendwie so Pickup-Artist-Kuhlage, erklärt, wie man im Supermarkt Lebensmittel spart und seine Zukunft plant.
So, und ich habe neben Dating-Tipps noch einen Tipp gegen Lebensmittelverschwendung. Und zwar, ich glaube, eines der meist weggeschmissensten Produkte sind tatsächlich, wir hatten vorhin auch schon mal drüber gesprochen, Brot. Oder ist es Brot, Brötchen, alle Produkte so in diesem Bereich. Und
deswegen,
also bei mir zumindest, wenn ich auf meinen Haushalt schaue, und da schätze ich mich manchmal einfach falsch ein, dass ich mir richtig, weil ich super gerne auch frisches Brot mag, mir immer frisches Brot kaufe und dann doch nicht so viel da bin, wie ich denke. Und dann ist es am Ende hart. Und deswegen habe ich mal geschaut und ich habe mich auch daran erinnert, das hat meine Oma früher immer richtig gern gemacht, so Kirschbrotauflauf, mega lecker, mit frischen Kirschen und darüber so altes Brot gerieselt mit ein bisschen Eier, Milch, Matschi und dann ist das ein richtig leckerer Auflauf. Ansonsten kann man aus altem Brot Paniermehl machen, solche Cracker auf dem Salat, Croutons, auch in Suppen. Also es gibt so richtig viele Varianten, das nochmal irgendwie aufzupeppen. Oder auch altes Brot kann man toasten und dann so als Dip-Cracker nutzen. Also einfach nochmal drüber nachdenken, wie man auch altes Brot nochmal verwenden kann.
Also Lebensmittelverschwendung ist etwas, für das wir alle Verantwortung tragen. Landwirte, Erzeuger und Einzelhändler und vor allem Verbraucher. Das kann so nicht weitergehen, deswegen müssen wir uns alle an die Nase fassen und ein bisschen was dafür tun. So, übrigens, Infos, vielleicht auch das Rezept von diesem Kirschauflauf, gibt's in den Shownotes.
So sieht's aus.
Und hast du eine Hörernachricht eigentlich bekommen?
Ich habe eine Hörernachricht bekommen.
Hack die Post.
Uns hat geschrieben Karl Jürgen und wir hatten in einer der letzten Folgen über Agrarsubventionen gesprochen und mir war schon klar, dass da bestimmt viele eine Meinung zu haben oder vielleicht auch kritisch darüber nachdenken. Und hier, ich glaube, das ist aber jemand aus der Landwirtschaft und da würde ich gerne mal zitieren, weil er sagt, so wie ich das gesagt habe, könnte man denken, dass man die Direktzahlung einfach so bekommt. Ne? Flächenbedingt. Und er hat jetzt nochmal Ergänzungen, die würde ich hier einmal kurz vortragen. Und zwar sagt er, dass man ja, weil man diese Direktzahlung bekommt und sich jeglichen Kontrollen unterziehen muss, die teils unangekündigt sind und dass wir ganz, ganz viele Informationen abgeben müssen und dass unsere Felder alle 6 Tage von einem Satellit fotografiert werden, was auch stimmt, und dass die dort auch immer wieder prüfen, ob wir alle Vorschriften einhalten. Und wenn du jetzt denkst, okay, welche Vorschriften sind denn das? Wir hatten da auch schon mal in mehreren Podcast-Folgen drüber gesprochen, zum Beispiel die Pflicht der Bodenbedeckung von 80% aller Flächen, auch im Winter, dass wir auf unseren Fruchtwechsel Acht geben müssen und so weiter und so weiter. Also man kriegt das Geld nicht einfach so.
Okay, übrigens, die Folge zu den Subventionen packen wir euch auch nochmal in die Shownotes. Eine andere Mail ist von Dani gekommen zum Thema artgerechte Haltung. Sagt sie, schon Urzeitmenschen haben Fleisch gegessen, aber ja, wir nutzen Tiere heute zu exzessiv für unsere Zwecke und über das notwendige Maß hinaus. Aber gilt das nicht eigentlich auch für Haustiere? Die nutzen wir auch. Und ein großer Hund in einer kleinen Stadtwohnung ist vielleicht auch keine artgerechte Haltung. Interessanter Ansatz, Shitstorm von Hausbesitzern, Haustierbesitzern incoming. Wir sind transparent und bilden hier alles ab. Vielen Dank für eure Nachrichten. Wenn ihr uns schreiben wollt, über 63hektar@ndr.de oder über Mayas Instagram-Account könnt ihr Kontakt aufnehmen und über meinen ja auch.
Genau, die Kritischen dann zu Cola, die Netten dann zu mir.
Ach was.
Das ist ja die Rubrik, wo ich versuche, dir ja von etwas zu erzählen, was mich selbst erstaunt hat oder was mal ein bisschen positiver ist oder Neuheiten aus der Branche. Und hier habe ich jetzt gelesen, dass es in den Niederlanden einen Milcherzeuger gibt, der auf seinem Hof einen drahtlosen Weidezaun ausprobiert. Und zwar ist das sozusagen ein digitaler Weidezaun und die Kuh hat dann einen kleinen Transponder und wenn die sich diesem digitalen Zaun nähert, dann fängt es an zu piepen und dieser Piepton, der wird immer lauter und wenn sie dann den Zaun überqueren würde, dann würde es einen kleinen Stromschlag geben. Und da wird auf diesem Betrieb wird jetzt eben ausprobiert, wie schnell die Kuh das versteht, dass der Piepton ein Warnsignal ist. Und die haben jetzt festgestellt, dass die Kühe das ziemlich schnell lernen, dass dieser Piepton ein Warmton ist. Ich kann aber sagen, dass in Deutschland dieser virtuelle Zaun, dieses virtuelle Zaunsystem verboten ist. Natürlich haben wir ein Tierschutzgesetz, was sagt, dass Tiere keine Stromimpulse gegeben werden darf.
Ach was. Mhm. Aber was ist mit der Kindheitserfahrung eines jeden Menschen? Einmal an Weidezaun fassen.
Ich dachte, du sagst das Pinkeln.
Das habe ich mir nicht getraut. Aber nur mal ganz kurz dazu. Mein Bruder hat gesagt, ich fasse den Weidezaun an und dann fasse ich dich an.
Und?
Den Stromschlag habe ich bekommen. Er nicht, weil es wurde irgendwie durchgeleitet. Also er war clever. Also ich weiß, zuck ganz schön. Mach das bitte nicht nach, schon gar nicht gegenpinkeln. Faszinierende Rubrik, hätte ich nicht gedacht.
Freut mich.
Ja, das war's auch schon wieder mit 63 Hektar. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, lasst uns unbedingt eine tolle Bewertung, eine überragende Bewertung da.
Oder eine Mail an 63hektar@ndr.de.
Ganz genau. Übrigens, alle Folgen von 63 Hektar gibt's in der ARD Audiothek, selbstverständlich. Und da gibt's auch den Podcast MV im Fokus. Aus meiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern. Die Kollegen dort haben sich mal mit dem Thema Tierseuchen beschäftigt. Landwirte und Züchter bangen ja Jahr für Jahr um ihre Tiere. Bundesweit gibt es 28 meldepflichtige Tierseuchen. Wahnsinn. Die Vogelgrippe zum Beispiel war lange ein jahreszeitliches Phänomen, das an den Vogelzug von wilden Wasservögeln gekoppelt war. Das ist jetzt vorbei. Aber warum eigentlich? Gute Frage. Sie wird beantwortet in MV im Fokus in der ARD Audiothek.
Wir hoffen natürlich, euch hat die Folge gefallen und jetzt wollen wir zum Ende hin nochmal von euch natürlich wissen. Wir waren jetzt auch beide sehr ehrlich, Kulag und ich. Wie sieht's bei euch aus? Bei einer krummen Gurke oder bei einer geraden Gurke? Zu welcher würdet ihr greifen? Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, einen Apfel mit Druckstelle. Seid mal ehrlich, würdet ihr den mitnehmen?
Schreibt uns bitte, wie ihr das handhabt, über unsere E-Mail-Adresse 63hektar@ndr.de. Und wir hören uns bald wieder, ne?
So machen wir es. Tschüss, Kulag, hat Spaß gemacht.
Tschüss, Maja, bis bald.
63 Hektar. Von Wochenmarkt bis Scheunentor.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kulage
und Maja Muckwitz.